Eine alte Legende berichtet von einem portugiesischen Kloster, das gefährlich auf einem 100 Meter hohen Felsen stand. Die Besucher wurden in einem großen Weidenkorb festgemacht, den man mit einem abgenutzten Seil in die Höhe zog. Als ein Besucher in den Korb stieg und dieses durchgewetzte Seil sah, fragte er ganz ängstlich: Wie oft wird denn bei Ihnen das Seil erneuert? Der Mönch erwiderte in aller Seelenruhe: Wir erneuern das Seil jedes Mal, wenn das alte gerissen ist. Das ist gewagt und gefährlich. Aber ob wir nicht genauso dahin leben? Mit Hilfe von zu vielen Tassen Kaffee, zu vielen Zigaretten, zu vieler gespannter, nervöser Energie, zu wenig Schlaf, zu wenig Entspannung und Kurzweil schlendert man auf nichts achtend dahin. Wir überlegen uns, ob wir vielleicht ein Anregungsmittel nehmen sollen, um zu einer Party zu gehen, oder ein Schlafmittel, um die Nacht gut zu verbringen, damit man am Morgen ausgeruht ist, so wie man glaubt. In diesem hastigen, verworrenen Atomzeitalter der Düsenflugzeuge, der Eil und Erregung, nehmen wir uns zu wenig Zeit, vernünftig zu leben. Wir taumeln die Straße des modernen Lebens entlang, bis unsere Gesundheit dahin ist. Und erst wenn wir krank geworden sind, stellen wir fest, welcher große Schatz die Gesundheit bedeutet. Zu spät entdecken wir die Gefahr, dass ein Seilriss nicht erneuert werden kann. Und der Schöpfer gab uns in unserem Leben nur ein Lebensseil, wenn wir das einmal so sagen wollen. Nun weiß natürlich jeder, dass eines Tages dieses Seil reißen wird. Aber die Frage ist, muss es denn so bald so schnell sein? Leider dehnen viele Menschen ihre bestimmte Lebensphilosophie auf jedes Lebensgebiet aus. Es ist gleich, so wird gesagt, wo du sitzt. Es spielt keine Rolle, wie du lebst, was du isst oder trinkst oder wie viel du rauchst. Das Seil reißt gemäß einem vorprogrammierten Programm und dann reißt es eben. Daran kann keiner etwas ändern. Aber sagen Sie mir, wenn eine schicksalhafte Macht alles lenkt, wie kommt es dann, dass Raucher im Allgemeinen eher sterben als Nichtraucher? Warum betrachten Lebensversicherungsgesellschaften einen dicken Menschen als ein größeres Risiko als einen schlanken? Warum haben die, die Sport treiben, weniger Herzanfälle und leben deshalb länger? Ist das alles nur ein Zufall? Vielleicht ist es nicht eine geheimnisvolle Macht, die unser Schicksal lenkt. Vielleicht sind es nicht die Sterne. Vielleicht spielt es doch eine Rolle, wo wir sitzen. Ob wir zu lange an einem gedeckten Tisch verweilen oder zu viel Zeit in unserem Lieblingssessel zubringen, anstatt einen kleinen Dauerlauf zu unternehmen oder einen Garten anzupflanzen oder ein Boot zu bauen oder einem Hobby nachzugehen. Vielleicht ist es möglich, den Tag hinauszuschieben, an dem das Seil reißt. Gott will, dass wir gesund leben. Am Anfang gab es keine Krankheit. Wenn Gott alles neu schafft, wird es keine Krankheit mehr geben. Aber jetzt leben wir in einem Zeitabschnitt der Weltgeschichte, in dem die Krankheit gang und gäbe ist. Nicht als etwas, das Gott nun verursacht hat, sondern das er möglicherweise zulässt in unserem Leben. Und manchmal sind wir an unserer Krankheit selbst schuld. Gott ist nicht der Urheber von Leid, Tod und Krankheit, aber er ist der Urheber von bestimmten Naturgesetzen, die, wenn wir sie übertreten, jeden Menschen in Schwierigkeiten bringen und uns Schmerzen zufügen. Unsere Gefängnisse, unsere Krankenhäuser sind heute zum Beispiel mit dem Beweismaterial Alkohol angefüllt. Aber niemand wird gehindert zu trinken. Und jeder darf trinken, so viel er will, Alkohol. Gott hat uns einen freien Willen gegeben und wir müssen uns entscheiden, in welcher Weise wir unser Leben gestalten, müssen allerdings dabei einkalkulieren, dass wir die Folgen zu tragen haben und dann können wir niemandem die Schuld geben. Gott will uns gerne beraten, er legt uns die Tatsachen vor, aber wenn wir sie unbeachtet lassen, dann haben wir die Folgen unserer Lebensweise zu tragen. Und ich frage Sie, warum sollte Gott einem Menschen ein neues Seil geben, wenn der Mensch alles tut, um es abzunützen? Das Thema lautet Glaubensheilungen im 20. Jahrhundert. Wir wissen, dass alles Echte nachgeahmt wird. Und so müssen wir uns die Frage stellen, wie kann man denn falsche Heilungswunder erkennen und was sind die Kennzeichen echter Heilungswunder? Stimmt es überhaupt, dass Wunder geschehen können? Können Wunder nur von Gott kommen oder gibt es möglicherweise auch noch andere Kräfte, die Wunder wirken können? Die Heilige Schrift gibt Auskunft, Aktion, die Bibel spricht. Und so will ich hier einige Texte lesen, die uns aufmerksam machen, dass in der Welt Wunder geschehen, aber dass nicht alle Wunder, die wir beobachten können, von Gott kommen, sondern dass auch ein anderer Wunder wirken kann. Zunächst die eine Aussage, Offenbarung, Kapitel 13, Vers 13 und der erste Teil von Vers 14. Da ist von einer Macht die Rede, sie tut große Zeichen, dass sie auch macht Feuer vom Himmel fallen auf die Erde vor den Menschen und verführt die auf Erden wohnen durch die Zeichen, die ihr gegeben sind. Da werden also Zeichen geschehen zur Verführung. Verführung, das ist immer die negative Angelegenheit. In Offenbarung Kapitel 16 der Hinweis Vers 13 und 14. Und ich sah aus dem Mund des Drachen und aus dem Mund des Tieres und aus dem Mund des falschen Propheten drei unreine Geister gehen gleich Fröschen. Diese sind Teufelsgeister, die tun Zeichen. Also der Teufel kann auch etwas wirken. Es muss nicht alles von Gott kommen, was da an Zeichen und Wundern geschieht. Und dann die direkte Warnung von Jesus selbst. Das bedeutet mir immer besonders viel. In Matthäus Kapitel 24, Vers 24. Denn mancher falsche Christus und falsche Propheten werden aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführt würden. Es werden nicht nur einfache Zeichen und Wunder geschehen, sogar große. Und hier die Aussage des Apostels Paulus in 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 9 und 10. Der Frevler wird auftreten in der Macht des Satans mit allerlei lügenhaften Kräften und Zeichen und Wundern und mit allerlei Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben zu ihrer Rettung. Lügenhafte Kräfte, Zeichen und Wunder zur Verführung. Wer kann verführt werden? Die Menschen, die keine Liebe zur Wahrheit haben. Wenn Sie wissen wollen, was Wahrheit ist, Jesus sagt von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und ich liebe diese Wahrheit. Die Wahrheit finden wir nicht in einem Glaubensbekenntnis, sondern in der Person von Jesus Christus. Entweder war er ein Lügner, dann können wir nach Hause gehen und alles vergessen, was mit christlichem Glauben zu tun hat, oder er war die Wahrheit in Person und er ist sie in Person. Paulus warnt uns und macht uns aufmerksam in 2. Korinther Kapitel 11, Vers 13 und 14. Solche falschen Apostel und arglistigen Arbeiter verstellen sich zu Christi-Aposteln. Und das ist auch kein Wunder, denn er selbst, der Satan, verstellt sich zum Engel des Lichts. Er verstellt sich, er gibt sich als Engel des Lichts aus. Wir könnten hier vielleicht sagen, er gibt sich als den Wohltäter der Menschheit aus. Wenn also ein Wunder geschieht, dann ist das noch kein Zeichen, dass es unbedingt von Gott kommen muss. Wenn Gott uns hier das Echte anbietet, dann bietet uns der Gegenspieler Gottes das Falsche an, um uns zu verführen, uns hinter das Licht zu führen, uns zu täuschen, uns vom richtigen Weg abzubringen. Drei Erkennungszeichen die die Bibel nennt, für echte Wunder, beziehungsweise woran kann man falsche Wunder erkennen. Das eine Zeichen nennt Jesus selbst, Matthäus 7, Vers 15 und 16. Seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man auch Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? Und noch einmal der Vers 20. Darum an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Mit anderen Worten, Jesus lässt uns wissen, wenn du ein Wunder siehst, das da nun geschieht, dann schau dir den Betreffenden an, der vorgibt, dieses Wunder gewirkt zu haben. Prüfe ihn, ob sein Lebenswandel mit seiner Glaubensüberzeugung übereinstimmt. Ich hatte Gelegenheit, hier ein Gespräch zu führen mit einem Herrn, der mir begeistert von seinem Onkel erzählte, der als großer Wohltäter bekannt war. Und dieser Herr erzählte mir, mein Onkel hat mich auch gesund gebetet. Ich habe mich einmal als Dachdecker beim Decken eines Daches schwer verbrannt, hatte rasende Schmerzen und mein Onkel konnte hier diese Schmerzen wegnehmen durch sein geheimnisvolles Gebet. Er hat mir also praktisch den Brand gelöscht. Und mein Onkel hat vielen Menschen helfen können. Und nun habe ich mich für diesen Onkel interessiert. Ich wollte wissen, was er denn nun für eine Überzeugung hat und wie es in seiner Familie aussieht. Und als ich dann hörte, dass seine erste Frau nicht mehr lebt, weil er sie fast zu Tode geprügelt hat, und dass die zweite Frau die Hölle auf der Welt hat und dass dieser Onkel sehr jähzornig ist und ausfällig werden kann und dem Alkohol ergeben und nicht mehr genau weiß, was er dann tut und spricht, dann habe ich mich gefragt, ob das jemand ist, der hier wirklich im Auftrag Gottes wirkt und arbeitet und sogenannte Wunder vollbringt. Jesus sagt, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Und wir können hier alle selbst zu einem Ergebnis kommen, wenn wir diese biblischen Prüfungskriterien anwenden. Im 5. Buch Mose, Kapitel 13, lese ich hier ein zweites Kriterium. Von Vers 1 bis Vers 4. Alles, was ich euch gebiete, das sollt ihr halten und danach tun. Ihr sollt nichts dazu tun und nichts davon tun. Wenn ein Prophet oder Träumer unter euch aufsteht und ihr ein Zeichen oder Wunder ankündigt und das Zeichen oder Wunder trifft ein, von dem er dir gesagt hat, und er spricht, lasst uns anderen Göttern folgen, die ihr nicht kennt, und ihnen dienen, so sollst du nicht gehorchen den Worten eines solchen Propheten oder Träumers, denn der Herr, euer Gott, versucht euch, um zu erfahren, ob ihr ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele lieb habt. Wenn also tatsächlich ein Wunder geschieht, aber der Betreffende, dieser Wundertäter, nun behauptet, dass man Gottes Gebot nicht halten braucht oder nicht in allen Stücken, dann zählt er als ein falscher Prophet. Dann sollen wir ihm nicht folgen. Und es ist eigenartig, dass die meisten Glaubensheiler verkünden, dass man Gott nicht in allen Dingen genau folgen braucht. Das dritte Kriterium, das die Heilige Schrift uns nennt, steht in Jesaja Kapitel 8, Vers 20. Hin zur Weisung, hin zur Offenbarung. Werden sie das nicht sagen, so wird ihnen kein Morgenrot scheinen. Die Weisung, die Offenbarung finden wir in der Heiligen Schrift. Ich habe also die Möglichkeit, das, was ein Mensch glaubt, was er verkündet, mit den Aussagen der Heiligen Schrift zu vergleichen. Und ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder es stimmt überein, was der Betreffende behauptet, dann ist mein Standpunkt, kann ich das alles bejahen, oder es stimmt nicht überein, dann ist mein Standpunkt, dann gebe ich auf diese Dinge nichts. Ich halte mich in meinem Glauben, in meinem Leben überhaupt nur an die Aussagen der Heiligen Schrift. Ich habe die Heilige Schrift zur alleinigen Glaubensrichtschnur meines Lebens gewählt und ich habe diese Entscheidung noch nicht bereuen müssen. Auf der anderen Seite muss ich hier aber ganz deutlich betonen, dass ich persönlich davon überzeugt bin, dass auch heute noch göttliche Wunder gewirkt werden und auch göttliche Heilungswunder geschehen. Wir wissen, dass damals Jesus die meisten Wunder, die er gewirkt hat, von denen die Heilige Schrift berichtet, Heilungswunder gewesen sind. Und da heißt es in Hebräer Kapitel 13, Vers 8, Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Wenn der Sohn Gottes damals Menschen gesund machen konnte, dann kann er das auch heute noch, wenn es in seinem Willen liegt. Paulus weist uns hier auf einen wichtigen Zusammenhang hin, in 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 23 und 24. Ihr aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch, und euer Geist ganz samt Seele und Leib müsse bewahrt werden, unversehrt, unsträflich auf die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Getreu ist ihr, der euch ruft, ihr wird's auch tun. Hier wird uns Geist, Seele und Leib gezeigt, die unseren Körper ausmachen, das unser Menschsein ausmacht. Und es geht hier letzten Endes darum, dass sowohl der Geist gesund ist, wie auch unsere Seele, unsere Gefühlswelt, und das hat Auswirkungen auf unser körperliches Befinden. Bleiben wir einen Augenblick stehen bei dem Stichwort ein gesunder Geist. Ich will hier ganz kurz die sogenannten Willensreiter erwähnen. Das sind Menschen, die einen Weg entdeckt haben, wie sie im Leben ihren Willen durchsetzen können. Und die Ursachen liegen in der Kindheit. Da gibt es hin und wieder Kinder, die festgestellt haben, dass die Eltern keinen festen Willen haben. Und sobald das Kind es herausgefunden hat, fängt es an zu schreien und zu brüllen und zu toben, so lange, bis die Eltern nachgeben und das Kind seinen Willen erreicht hat. Wir können das an kleinen Babys beobachten, wie die das schnell spitz bekommen, ob die Eltern einen festen Willen haben oder ob sie sich herumkriegen lassen. Nun, wir müssen einen Unterschied machen, ob ein Baby schreit, weil es Hunger hat, oder ob seinen Willen durchsetzen will. Wenn natürlich solch ein Mensch heranwächst, dann stellt er fest, dass er mit diesem Schreien alleine das nicht mehr schafft. Aber als Erwachsener gibt es dann in seinem Leben Trotzreaktionen, wenn er seinen Willen durchsetzen will, bis ihm alles gestattet wird. Und manchmal haut er auch mit der Faust auf den Tisch und schreit kräftig. Die sogenannten Willensreiter. Da ist also dieser geistige Bereich nicht ganz in Ordnung. Und wenn jemand krank ist und gesund werden will, dann muss also hier zunächst einmal eine neue Denkweise einsetzen. Da gibt es die Mitleidjäger. Schulkinder entdecken bisweilen recht schnell, wenn die Eltern ihnen eine Entschuldigung schreiben, weil sie krank gewesen sind, dass der Lehrer dann mehr Nachsicht hat. Von einem Kranken erwartet man nicht so viel. Krankheit erregt Mitleid und Nachsicht und man steht im Mittelpunkt des Interesses. Wenn die Betreffenden dann erwachsen sind, dann übertragen sie das auf ihre Lebenssituation. Ich spreche jetzt hier nicht von den tatsächlich kranken Personen und Menschen, sondern von denen, die die Krankheit benutzen, um Mitleid und Aufmerksamkeit zu erregen. Wie geht's Ihnen? Oh, miserabel, ich hatte eine furchtbare Nacht, schreckliche Kopfschmerzen. Das mag alles zutreffen, aber letzten Endes freut sich der Betreffende, wenn wir dann unser Bedauern ausdrücken, wenn wir ihm unser Mitgefühl aussprechen, wenn wir Mitleid haben. Und er hat genau das erreicht, was er erreichen wollte. Er benutzt hier letzten Endes die Krankheit als ein Mittel zum Zweck, um im Mittelpunkt zu stehen und um kein Missverständnis aufkommen zu lassen. Ich spreche nicht von denen, die tatsächlich krank sind, sondern von denen, die hier die Krankheit als ein Mittel zum Zweck benutzen. So viel zum Stichwort Geist. Und es ließe sich hier noch manches erwähnen. vielleicht noch das andere, da gibt es die Misserfolgsspezialisten. Ein drastisches Beispiel steht mir vor Augen aus meiner Studienzeit in England. Da war ein sehr begabter Schüler aus Singapur. Mir fiel aber auf, dann im Lauf des Schuljahres, der Semester, dass er vor jeder wichtigen, entscheidenden Prüfung plötzlich krank wurde. Einmal Halsschmerzen, ein andermal Fieber, dann Migräne. Er konnte die Prüfung nicht mitmachen. Er konnte sie meistens nachholen. Und wie ich feststellte, hat er auf die Nachsicht der Lehrer spekuliert. Er benutzte die Krankheit gewissermaßen, um dadurch ein besseres Notenergebnis zu erreichen. Er hatte sich hier spezialisiert, Misserfolgsspezialisten. Krankheit ist ja gewöhnlich die beste Entschuldigung für Misserfolg. Wenn etwas schiefgelaufen ist und man kann sagen, ich war krank, gut, einem Kranken, dem fordert man nicht so viel ab. Wenn Gott uns Gesundheit schenken soll, dann muss also zuerst meine Geisteshaltung in Ordnung kommen, meine innere Einstellung. Mir muss die Gesundheit wichtiger sein als der Wunsch, krank zu sein, nur um durch die Krankheit meine Wünsche und Absichten durchzusetzen. Die Geisteshaltung ist eine wichtige Voraussetzung auch zur körperlichen Gesundheit. Stichwort seelische Erkrankungen, denn wir sollen ja auch eine gesunde Gefühlswelt besitzen. Das längste Wort, das Sie vielleicht in diesem Zusammenhang jemals gehört haben, heißt Ungerechtigkeitsgedächtniskünstler. Weil solange ich lang ist, will ich es wiederholen. Ungerechtigkeitsgedächtniskünstler. Sie können sich mit einem fantastischen Gedächtnis an erlittenes Unrecht erinnern, an Lieblosigkeit. Und selbst wenn es jahrelang her ist und dieses erlittene Unrecht, die Lieblosigkeit, die verkehrten Worte, die Schimpfworte, die werden gehegt und gepflegt, nur damit sie nicht aus dem Gedächtnis geraten. Die werden gewissermaßen in die Tiefkühltruhe gelegt. Und Sie wissen, was man aus der Tiefkühltruhe herausholt, das ist taufrisch. Und dann kommt ein Besucher und dem erzählt man, was man erlitten und erlebt hat. Und was man für unglückliche Erfahrungen gemacht hat, das wird so lebhaft geschildert, dass der Besucher den Eindruck gewinnt, es sei gestern geschehen. Und wenn er nachfragt, wann es gewesen ist, dann hört er vielleicht, ja, das war vor 15 Jahren. Da werden die letzten Einzelheiten mitgeteilt. Der Blick, der Tonfall, die Handbewegung wird geschildert. So lebendig und so wahrheitsgetreu wird es wiedergegeben, als ob es gestern gewesen wäre. Ungerechtigkeitsgedächtniskünstler. 90% aller körperlichen Krankheiten haben eine seelische Ursache. Das hat mich persönlich sehr bewegt zu lesen, wenn ein Erwachsener eine Stunde lang ein intensives Hassgefühl pflegt, dann wird in seinem eigenen Körper so viel Gift erzeugt durch dieses Hassgefühl, dass man mit diesem Gift 80 Erwachsene umbringen könnte. Man muss sich wundern, wie stabil manchmal die Gesundheit derer ist, die nicht nur Wochen, sondern monatelang, ja möglicherweise jahrelang intensiv andere hassen können, bis sie dann schließlich an irgendeinem Leiden erkranken und sich wundern, wo das plötzlich herkommt. Das schwächste Organ wird dann gewöhnlich durch dieses ständige, im Körper produzierte Gift angegriffen. Ich will auch etwas zu der Wundermedizin Gottes sagen. Ich wurde gebeten, in einer westdeutschen Großstadt nach einem Abendvortrag mit diesem Thema eine gläubige Dame aufzusuchen. Ihr Mann war im Wohnzimmer mit zugegen, auch die Tochter. Sie eröffnete mir, dass sie krebskrank sei und dass die Ärzte keine große Hoffnung mehr hätten. Und so hatte ich mich schon innerlich darauf vorbereitet, dass die Dame möglicherweise das Anliegen hat, dass jetzt im biblischen Sinn mit ihr gebetet wird, damit sie gesund wird. Aber sie hat ein ganz anderes Anliegen. Sie hatte begriffen, dass ihre Gefühlswelt nicht in Ordnung war. Sie wohnte in einem Hochhaus. Der Beton leitet ja den Schall sehr gut und da gab es über ihr eine sehr empfindsame Dame, die jedes Mal mit dem Besen geklopft hat, wenn es bei ihr in der Wohnung zu laut war. Und weil da nun eine Spannung entstanden war, so schilderte mir diese gläubige Frau, hat sie sich zunächst geärgert und dann gab es allerlei ungute Gefühle in ihrem Leben dieser Nachbarin gegenüber, die da ständig mit dem Besenstiel geklopft hat. Und sie sagte mir, mit diesem Ärger und mit diesen unguten Gefühlen kann ich nicht länger leben. Ich bin nicht bereit, wenn Gott mich zur Ruhe legen will, zu sterben. Gibt es eine Hilfe für mich? Ich bin sehr belastet mit meiner Gefühlswelt, die sich in Unordnung befindet. Ich sagte der Dame, natürlich gibt es eine Hilfe. Ich denke hier an die Aussage, die Jesus gemacht hat in Johannes 8, Vers 36. Wenn euch der Sohn frei macht, so seid ihr recht frei. Und ich fragte sie, ob sie davon überzeugt ist, dass Jesus sie befreien kann, auch von dem Ärger und den unguten Gefühlen, der in ihr entstanden ist aufgrund der gegebenen Situation. Sie sagte, jawohl. Und nun muss ich sagen, der Ehemann hatte ein großes Feingefühl und auch die Tochter. Sie sagten, wir werden hinausgehen in die Küche und wenn das Gebet beendet ist, dann wollen wir gerne wieder hereinkommen. Ich fragte die Dame, ob das etwas Gutes ist, diese unguten Gefühle. Nein, das ist nichts Gutes, das ist verkehrt. Wenn es verkehrt ist, dann ist es Sünde. Dann sollten wir das Jesus als Sünde bekennen. Und er ist damals am Kreuz für Sünden gestorben und er hat sie damals schon vergeben. Dann wollen wir ihn bitten, dass er auch Vergebungsgewissheit schenkt. Und ich fragte sie, ob wir Jesus bitten wollen, dass er ihr diese unguten Gefühle wegnimmt und den Ärger, der sich da angestaut hatte. Sie sagte, ja, ich bin bereit. Weil sie nicht wusste, wie man betet, war sie damit einverstanden, dass ich das Gebet in kurzen Sätzen gebetet habe und sie hat es nachgebetet. Nach dem Gebet sagte sie, ich kann das noch nicht begreifen, aber ich bin frei von unguten Gefühlen, vom Ärger. Sie rief ihren Mann herein, die Tochter. Und der Mann sagte, wie geht's? Sie sagte, mir geht's besser, mir geht's gut. Der Herr Jesus hat mir dieses Anliegen erhört. Da fing der Mann zu weinen an und sagte, ich habe während der ganzen Zeit draußen in der Küche auf den Knien gelegen und habe für dich gebetet, dass Jesus dir gnädig sein mag. Wunder, Medizin Gottes. Damit unser Seelenleben wieder in Ordnung kommen kann, und ich bekenne, diese Medizin nehme ich selbst ein. Ich denke an meine Großmutter. 92 Jahre war sie damals. Sie hatte ein fantastisches Gedächtnis und das warf auch in ihrem Leben Probleme auf. Als ich sie besuchte und sie fragte, wie geht's dir, Oma, sagte sie mir, gut. In diesem Altersheim geht's mir so gut wie noch nie in meinem Leben. Schade, dass ich nicht früher ins Altersheim gegangen bin, aber zum Sterben bin ich nicht bereit. Warum nicht? Weißt du, in meinem Leben gibt's so viele Menschen, die haben mir so viel Unrecht, so viel Herzeleid zugefügt, das kann ich dir überhaupt nicht schildern. Und darüber komme ich nicht hinweg. Als gläubige Frau sollte ich ihnen vergeben und ich kann nicht vergeben. Ich kann auch nicht vergessen und die Dinge beschäftigen mich jeden Tag und so kann ich ja nicht sterben. Ich werde bestimmt keine 93 weiteren Jahre mehr leben. Und ich fragte sie, was wünschst du dir? Der Herr Jesus bietet dir an, dich frei zu machen. Und so nannte sie mir vier Anliegen. Erstens, sie sagte, ich bin verbittert über das, was ich erlebt habe. Ich will von dieser Bitterkeit frei werden. Ich kann nicht vergeben, bin unversöhnlich, ich will von der Unversöhnlichkeit frei werden. Ich kann nicht vergessen, ich will endlich vergessen können und ich will von der Lieblosigkeit frei werden, ich kann diese Menschen nicht lieben. Nun für den, der hier Schwierigkeiten hat, dem sagt die Heilige Schrift, dass es Hilfe gibt. Und so haben wir einige Stellen aufgeschlagen. Die eine, Johannes 8, Vers 36, wenn der Sohn frei macht, den macht er recht frei. Meine Großmutter meinte, wenn es der Herr Jesus gesagt hat, dann kann er mich von diesen Dingen befreien. Oder Jesaja, Kapitel 55, und ich will das hier aufschlagen. Vielleicht kennen wir jemanden, dem wir diese gute Nachricht weitergeben können. Vers 7. Der Gottlose lasse von seinem Weg, der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn, so wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Oma, glaubst du das? Oh ja, Jesus hat mir viel vergeben. Glaubst du, dass der Vergebungsschatz von Jesus so groß ist, dass er dir auch jetzt Vergebungskraft schenken kann, diesen Menschen gegenüber, die dir so viel angetan haben? Ich glaub's, wenn's der Herr Jesus gesagt hat, wenn's in der Bibel steht, ich glaub's, meine einzige Hoffnung. Und die andere Aussage in Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Meine Großmutter sagte, ich glaub's. Ich sagte, Oma, dann sollten wir beten. Du wirst sicher empfinden, dass das Sünden sind, die wollen wir Jesus zuerst bekennen. Und ich mache dir einen Vorschlag. Ich bete laut in kurzen Sätzen. Und wenn es dir recht ist, du darfst das Gebet laut nachbeten. Der Herr Jesus würde das Gebet so annehmen, als ob es dein persönliches Anliegen ist. Und es ist ja dein Anliegen. Und meine Großmutter schwieg eine ganze Zeit. Ich kann keine Gedanken lesen. Aber ich nehme an, dass sie sich gedacht hat, ich bin die Großmutter und das ist mein Enkel, als ob ich nicht selber beten könnte. Aber sie sagte lange nichts und dann sagte sie, gut, ich bin zum Gebet bereit. Ich habe mich vor meiner Großmutter niedergekniet, sie blieb im Stuhl sitzen und wir haben dieses Gebet Jesus vorgelegt. Und dann sagte sie mir nach dem Gebet, ob du es glaubst oder nicht, der Herr Jesus hat es mir erhört. Ich kann einen neuen Anfang machen. Ich habe keinen Ärger und keine Bitterkeit mehr. Und ich werde so schnell es geht Briefe schreiben und vergeben. Und ich weiß, dass ich vergessen kann. Und ich kann diese Menschen lieben. Ein halbes Jahr später besuchte ich sie wieder. Ich wollte wissen, wie geht's. Sie sagte, ich habe neu begonnen. Es ist alles erledigt. Ich bin der glücklichste Mensch. Jetzt kann ich sterben. Nun, sie erlebte ihren 93. Geburtstag nicht mehr ganz. Gott hat sie vorher zur Ruhe gelegt. Und als ich dann an ihrem Grab stand, nachdem die Grabrede beendet war, durfte ich dieses Erlebnis als Zeugnis am Grab bekennen. Und ich durfte sagen, meine Großmutter, die Gott hier zur Ruhe gelegt hat, ist versöhnt gestorben mit Gott und mit den Menschen. Und ich habe die Gewissheit, dass ich sie wiedersehen werde an dem Tag, an dem Jesus kommt, wenn er die Gläubigen aus ihren Gräbern ruft. Das ist die Wundermedizin, die Gott uns anbietet, und wir dürfen sie einnehmen, damit auch unsere Gefühlswelt wieder in Ordnung kommt. Wenn wir körperliche Gesundheit erleben wollen, dann müssen wir zuerst die Gefühlswelt in Ordnung haben. Angenommen, es hat jemand Gallensteine bekommen, weil er intensiv gehasst hat. Und Gott würde ihn gesund machen und er hätte keine Gallenbeschwerden mehr. Ob das der Sinn wäre, dass der Betreffende hinterher nur umso intensiver weiter hassen kann? Wir sind uns alle einig, dass das niemals das Anliegen Gottes sein kann. Ich muss einen Willen haben oder den Willen zu einem neuen Lebensanfang. Da beklagte sich ein Geschäftsmann. Es ist doch sehr unbequem, krank zu sein. Mein Geschäft leidet. Ich habe einen finanziellen Verlust. Sind das die richtigen Beweggründe, wenn wir den Wunsch haben, gesund zu werden, nur an das irdische, Vergängliche zu denken? In Jakobus Kapitel 4, Vers 3 heißt es, ihr bittet und empfanget nicht darum, dass ihr übel bittet, nämlich darum, dass ihr es in euren Lüsten verzehren wollt. Es wäre etwas ganz anderes, wenn jemand sagt, ich will mein Leben neu beginnen. Ich will noch einmal neu anfangen. Ich will in Zukunft mehr Zeit dem Dienst an den Mitmenschen widmen. Ich will mehr Zeit für Gott haben, mehr Bereitschaft, Gott zu dienen. Ich will ein besserer Christ sein. Ich will mir mehr Zeit nehmen, um das Wort Gottes kennenzulernen. Natürlich müssen wir auch die Bereitschaft besitzen, Gottes Lebensgesetze zu beachten. Wir müssen bereit sein, eine gesunde und vernünftige Lebensweise zu führen. Stellen wir uns vor, da wäre jemand Kettenraucher gewesen und hätte Lungenkrebs. Und er würde Jesus bitten, mach mich frei, heile mich. Und er wäre gesund aufgrund dieses Gebetes. Und er würde anschließend weiter rauchen wie ein Schlot. Ob das der Wille Gottes sein kann? Ich habe hier in diesem großartigen Buch Ministry of Healing auf Seite 227, Seite 228 folgende Sätze gelesen. Es ist vergeblich, wenn man jemanden lehrt, er solle zu Gott als dem Heiler seiner Gebrechen aufschauen, wenn man ihn nicht darauf hinweist, seine ungesunde Lebensweise abzulegen. Wenn eine Gebetserhörung erleben möchte, muss er vom Übel ablassen und rechte Gewohnheiten annehmen. Er muss in Übereinstimmung mit dem Gesetz Gottes leben, auch in Übereinstimmung mit den Naturgesetzen. Wir werden in der Bibel aufgefordert zu beten, wenn wir krank sind. Die berühmte Aussage in Jakobus Kapitel 5, Vers 13 bis Vers 16. Leidet jemand unter euch, der bete? Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen? Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen, und der Herr wird ihn aufrichten, und wenn er hat Sünden getan, wird ihm vergeben werden. Bekennet einer dem anderen seine Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Wir dürfen also Gott bitten, dass er uns Gesundheit schenkt, allerdings mit dem aufrichtigen Anliegen, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Ich habe hier ein Gebet, das wir beten dürfen, wenn jemand krank ist. Dieses Gebet hat folgenden Wortlaut. Herr, du weißt alle Geheimnisse der Seele, du kennst diesen Menschen. Jesus, der Fürsprecher, gab sein Leben für ihn. Er liebt ihn mehr als wir. Ist's zu deiner Ehre und zum Heil des Kranken, so bitten wir dich im Namen Jesu, mache ihn gesund. Willst du ihn nicht wieder gesund machen, so tröste ihn mit deiner Gnade und stärke ihn durch deine Gegenwart in seinem Leiden. Das ist ein Gebet, das wir ehrlichen Herzens beten dürfen. Wir werden in der Bibel dazu aufgefordert. Gott hat in der Regel drei Möglichkeiten, solch ein Gebet zu beantworten. Ja, auf die Bitte, mach mich gesund, eine augenblickliche Heilung, ein Heilungswunder. Oder nein, der Betreffende bleibt krank. Das ist vielleicht das Schwierigste. Und schließlich später. Die Heilung, die Besserung kann unter Umständen allmählich später erst eintreten. Langsam. Wir kennen den Willen Gottes nicht. Eine Mutter, Witwe, stand vor der Situation, dass ihr einziger Sohn todkrank wurde und die Professoren alle Hoffnung aufgegeben hatten. Und nun betete sie beinahe Tag und Nacht. Der Sohn war 13 Jahre alt. Großer Gott, du hast mir meinen Mann genommen, das war bitter genug. Wenn du mir jetzt noch meinen Sohn nimmst, dann kannst du kein Gott der Liebe mehr sein. Wenn du meinen Sohn nimmst und ich bin ganz alleine auf dieser Welt, dann werde ich alles, was mit christlichem Glauben zu tun hat, über Bord werfen. Ich bitte dich, du kannst meinen Sohn gesund machen. Mach ihn gesund. Und das Wunder geschah, der Sohn wurde gesund. Aber später wurde dieser Sohn zum Verbrecher und wurde zu lebenslänglich Zuchthaus verurteilt. Alle 4 Wochen einmal darf die Mutter ihren Sohn im Zuchthaus besuchen. Und sie bekennt, ich bin schuld. Damals, als er unschuldig war, wollte Gott ihn zur Ruhe legen. Und ich habe praktisch Gott gezwungen, ihn gesund zu machen. Gott wollte ihn vor diesem Lebensschicksal bewahren. Und jetzt bin ich mitschuldig geworden. Wir wissen nicht, wenn Gott Nein sagt, aus welchem Grund er Nein sagt, wenn er die Gesundheit nicht schenkt. Aber ich denke hier an einige Aussagen in der Bibel, Verheißungen. In Hosea Kapitel 6, Vers 1 zum Beispiel: Kommt, wir wollen wieder zum Herrn, denn er hat uns zerrissen. Er wird uns auch heilen. Er hat uns geschlagen. Er wird uns auch verbinden. Oder die Aussage in Jeremia 33, Vers 6: Siehe, ich will sie heilen und gesund machen und will ihnen dauernden Frieden gewähren. Es ist wunderbar, wenn wir erleben können, wie Gott nun solche Gebete beantwortet. Ich habe eins beobachtet bei Menschen, die ihr Leben Gott übergeben haben, die in ihrem Leben alles in Ordnung gebracht haben und bereit waren, den Willen Gottes für sich anzunehmen, so wie er für sie bestimmt war. Auch wenn die Betreffenden nicht gesund wurden, dieses Gebet war nicht umsonst. Von diesem Augenblick an waren die Betreffenden der Überzeugung und hatten die innere Gewissheit erhalten: Gut, Gott hat mir die Gesundheit nicht gegeben, aus irgendeinem Grund bleibe ich jetzt weiterhin krank. Ich will Gott keinen Vorwurf machen, aber irgendetwas hat es in meinem Leben zu bedeuten. Wenn er mir diese Krankheit gelassen hat, dann will ich sie jeden Tag mit der Hilfe Gottes tragen. Und die Betreffenden haben sich nicht mehr gegen ihr körperliches Leiden aufgebäumt, sondern sie haben es mit Gott getragen. Und sie haben ihren Seelen- und Herzensfrieden wiedergewonnen. Aber es gibt auch göttlich gewirkte Heilungswunder. So wie es bei jenem Vater geschehen war. Er hatte Zungenkrebs. Und der Professor sagte ihm: Es gibt nur eins, um ihr Leben überhaupt zu retten, dass wir ihnen die Zunge entfernen. Und jeder von uns weiß, was das bedeutet. Man kann nicht mehr sprechen. Man kann sich nicht mehr verständigen. Um die Operation gründlich vorzubereiten, musste der Patient also 14 Tage früher ins Krankenhaus. Er hatte jeden Tag Ausgang, musste abends zu einer bestimmten Zeit wieder in seinem Zimmer sein. Und da gab es in der Nähe eine Zeltmission. Und er sagte sich also: Gut, Zeit habe ich ja, jetzt sollte ich mir auch etwas Zeit für diese Dinge nehmen. Und er besuchte hier diese Zeltmission. Er hörte zum ersten Mal in seinem Leben bewusst die Botschaft von Jesus Christus. Und an diesem Abend hat er sein Leben Jesus ausgeliefert und hat bewusst sein ganzes Leben Jesus übergeben und hat gesagt: Hier bin ich mit allem, was ich bin und habe, ich nehme dich an. Mach's in meinem Leben recht. Als er dann auf seinem Zimmer war im Krankenhaus, kniete er sich nieder. Es sollte dann die Operation sein am nächsten Tag und er betete in etwa wie folgt: Herr Jesus, ich freue mich, dass ich mein Leben dir übergeben durfte. Bis jetzt habe ich vergeblich gelebt. Ich habe zwei erwachsene Söhne, denen war ich das denkbar schlechteste Vorbild. Die sind so ungläubig, wie es bis heute auch war. Es tut mir schrecklich leid. Nun weißt du, dass ich Zungenkrebs habe, dass ich morgen operiert werde. Ich will die ganze Angelegenheit in deine Hände legen. Für den Fall, dass du mir Gesundheit schenkst, will ich den Rest meines Lebens dazu benutzen, meinen beiden Söhnen zuallererst ein gutes christliches Vorbild zu geben, ihnen vorzuleben, was es heißt, ein überzeugter Christ zu sein. Am nächsten Tag wurde er in den Operationssaal gefahren. Und als sich der Professor den Patienten ansah, meinte er zur Oberschwester: Sie haben den verkehrten Patienten gebracht. Hier ist Zungenkrebs zu operieren. Der Mann hat keinen Zungenkrebs. Bringen Sie mir den richtigen Patienten und passen Sie besser auf. Die Oberschwester sagte: Herr Professor, das ist der Patient. Das ist unmöglich, das ist er nicht, denn der hat keinen Zungenkrebs. Es gab einiges hin und her. Und schließlich musste sich der Professor davon überzeugen, dass es der richtige Patient war. Aber da war kein Krebs mehr festzustellen. Und der Professor meinte: Das ist mir noch nie vorgekommen in meiner Praxis. Welche Erklärung haben Sie? Und der Mann erzählte sein Erlebnis vom Abend vorher. Und der Professor sagte: Gut, wenn Sie an einen lebendigen Gott glauben wollen, das ist Ihre Angelegenheit. Ich kann nur sagen, es ist etwas Außergewöhnliches geschehen, das ich wissenschaftlich nicht mehr erklären kann. Glaubensheilungen im 20. Jahrhundert? Ich denke an jene gläubige Frau, sie hatte einen Gehirntumor und konnte es fast nicht mehr aushalten, rasende Schmerzen. So rief sie ihren Seelsorger und bat ihn, nach Jakobus 5 mit ihr zu beten, sie mit Öl zu salben. Er war gerne dazu bereit, aber wie seine Gewohnheit war, unter solchen Umständen stellte ihr dieselbe Frage, die er auch den anderen gestellt hat. Ist zwischen dir und deinen Mitmenschen und ist zwischen dir und dem lebendigen Gott alles in Ordnung? Wenn alles in Ordnung ist, dann bin ich bereit zu beten, so wie die Bibel uns dazu auffordert. Die Frage ist so wichtig, dass ich 10 Minuten rausgehen werde. Ich werde einen kleinen Spaziergang machen. Nach 10 Minuten komme ich zurück und dann bin ich bereit, die Antwort zu hören. Er kam nach 10 Minuten zurück und die Dame meinte, ja, es ist alles in Ordnung zwischen mir und Gott überhaupt. Und zwischen mir und den Menschen auch, mit einer kleinen Ausnahme. Was ist denn das für eine Ausnahme? Naja, das ist eigentlich nur eine Nebensächlichkeit. Da war vor einigen Jahren eine Überschwemmung und ich habe für einige Wochen eine Nachbarsfamilie bei mir aufgenommen. Sie hat im Wohnzimmer gelebt. Ich habe alles getan, um den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu machen. Und als das Haus dann wieder ausgetrocknet war, sind sie ausgezogen und sie haben nur vergessen, mir die Stromrechnung zu bezahlen. Aber das ist ja eine Kleinigkeit. Ansonsten ist alles in Ordnung. Der Seelsorger sagte, dann ist's nicht in Ordnung. Wenn du dich daran erinnerst, dann ist es nicht in Ordnung. Er sagt, es tut mir leid, ich muss gehen, aber beten kann ich nicht unter solchen Voraussetzungen. Und so verließ er das Haus. Diese gläubige Frau bekannte, sie hat 3 Wochen mit sich gekämpft, bis sie sich eingestanden hat, ich bin unversöhnlich. Ich bin nachtragend. Ich bin enttäuscht worden und ich trage diese Enttäuschung heute noch in meinem Herzen mit mir herum. Bis dahin meinte sie, die anderen hätten Schuld. Und schließlich brachte sie alles in Ordnung und bat Gott um Vergebung. Ihr Gesundheitszustand verschlechterte sich zusehends. Dann bat sie den Seelsorger wiederzukommen. Der war auf Reisen und es dauerte weiter 3 Wochen, bis er zurückkam. Und als der Seelsorger kam, stellte er dieselbe Frage. Ist zwischen dir und Gott alles in Ordnung? Ist zwischen dir und deinen Mitmenschen alles in Ordnung? Diesmal dauert mein Spaziergang 20 Minuten. Nach 20 Minuten bekannte die Frau, es ist alles in Ordnung. Es gibt nichts, was nicht in Ordnung gebracht wäre. Gut, dann kann ich beten. Und er hatte sich noch einen gläubigen Herrn mitgebracht. Sie knieten sich nieder, sie salbten diese gläubige Frau mit Öl, so wie es die Bibel uns sagt, und beteten für sie. Nach dem Gebet stand die Frau auf und sagte, ich denke, mir fehlt nichts mehr. Bitte bleibt hier, mein Mann kommt in einer halben Stunde von der Arbeit zurück, dem müssen wir gleich die Neuigkeit mitteilen. Ich gehe so lange in die Küche, werde alles vorbereiten, um dann den Tisch zu decken. Und dann kam der Mann. Und als er sah, dass seine Frau nicht im Bett lag, meinte er, das Schlimmste ist passiert. Stattdessen stand sie gesund in der Küche. Glaubensheilungen im 20. Jahrhundert. Es sei mir gestattet, hier noch ein Erlebnis aus meiner eigenen Familie zu berichten, von meinem Schwager. Er fuhr mit seinem Freund an einem Freitagabend, damals war er noch ungläubig, in einem VW. Der Freund fuhr, er saß vorne rechts, als Beifahrer im Wagen in einer Kurve auf regennasser Straße gab es einen Frontalzusammenstoß. Mein Schwager wurde mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert, bewusstlos. Er wurde untersucht. Man konnte nicht viel für ihn tun. Jeden Tag wurde er untersucht. Am Montag stellte man fest, dass das Gehirn sehr stark in Mitleidenschaft gezogen war. Es hatte sich unter der Schädeldecke Flüssigkeit gebildet, die bestimmte Gehirnpartien abdrückte. Und der Professor sagte, wir müssten eigentlich operieren, aber die Gefahr einer Embolie ist zu groß, ich werde die Operation verschieben. Wir hoffen, dass sich die Dinge einigermaßen normalisieren, aber es hat sich nicht normalisiert. Stattdessen nahm der Druck im Gehirn immer mehr zu und der Professor sagte dann schließlich, wir müssen eingreifen, es wird eine Angelegenheit auf Leben und Tod sein. Ich muss das Risiko eingehen, denn sonst laufen wir Gefahr, dass bleibende Schäden zurückbleiben. Mein Schwager war immer noch bewusstlos. Und eine Woche später kam dann sein Vater in Begleitung eines Seelsorgers und eines Gemeindeleiters. Mein Schwager lag bewusstlos im Bett. Der konnte keinen Wunsch äußern, bitte betet für mich. Der konnte keine Sünden bereuen, nichts. Er wusste von alledem nichts. Als erstes schlugen sie einen Psalm auf und lasen am Bett des Kranken diesen Psalm. Dann salbten sie ihn mit Öl und sie knieten sich nieder und beteten für ihn unter Handauflegung. Und als der Letzte gebetet hatte und Amen gesagt hatte, sie hatten dieses Gebet gebetet, wie wir es vorhin gehört haben, auch mit dem Zusatz, nicht unser Wille, sondern dein Wille geschehe, wachte mein Schwager aus der Bewusstlosigkeit auf, schlug die Augen auf, richtete sich im Bett auf, streckte die Füße heraus, drehte sich zum Rand und sagte, was ist hier los? Was wollt ihr denn? Nun, großes Erstaunen, es wurde sofort der Arzt gerufen, der Professor kam selbst. Er sagte, bitte bleiben Sie im Bett, mein Schwager war gerade dabei herauszulaufen, bleiben Sie im Bett, legen Sie sich hin, größte Emboliegefahr. Wie kommt es, dass der Patient aus seiner Bewusstlosigkeit aufgewacht ist? Und es wurde ihm mitgeteilt, dass gebetet worden war. Mein Schwager meinte, gut, Unfall, schön, aber ich wüsste gar nicht, warum ich noch im Krankenhaus bleiben soll. Ich bin gesund. Und er musste 3 Tage noch im Krankenhaus bleiben zur Beobachtung, aber er wurde entlassen, er hatte keinerlei Beschwerden mehr. Der Professor schüttelte den Kopf, ein berühmter Gehirnspezialist, und er meinte, der Fall ist zu interessant, ich darf Sie bitten, eine Woche später zu einer gründlichen Nachuntersuchung zu kommen. Und schließlich musste der Professor feststellen, an Ihnen ist nichts mehr zu finden. Ich kann Ihnen die Bescheinigung geben, kerngesund. Das begreife ich nicht. Das kann ich vom medizinischen Standpunkt aus nicht erklären. An dem Gebet muss mehr dran gewesen sein, als ich je gedacht habe. Nun, mein Schwager hat keinen körperlichen Schaden davongetragen. Auch seine Denkfähigkeit hat nicht gelitten. Er hat hinterher seinen Doktor in Physik gemacht und unterrichtet heute auf einer christlichen Schule die jungen Menschen in Physik, in der Absicht, auch ihnen hier den Schöpfergott zu zeigen. Und mein Schwager sagte mir, das war der Anlass für mich, mich zum Glauben an Jesus Christus zu bekennen, denn hier gibt es keine menschliche Erklärung. Mein Leben wurde gerettet durch ein wunderbares Eingreifen Gottes. Glaubensheilungen im 20. Jahrhundert. Vielleicht ist heute Abend jemand hier, der selbst ein Gebrechen hat, ein Leiden, irgendwelche Gesundheitsprobleme. Ich kann niemanden gesund beten, aber es gibt einen, der Gesundheit schenken kann, wenn es sein Wille ist. Wenn wir bereit sind, auf alle Bedingungen einzugehen, die Gott uns gegeben hat, gesund zu leben, unsere Denkweise zu ändern, dafür zu sorgen, dass unsere Gefühlswelt in Ordnung kommt, dann sind die besten Voraussetzungen gegeben, dass es uns auch körperlich besser geht. Und ich darf alle einladen, mit mir jetzt die Hände zum Gebet zu falten. Und ich schlage vor, dass wir zu diesem Gebet aufstehen. Allmächtiger Gott, himmlischer Vater, im Namen Jesu stehen wir vor dir, um dir zu danken für alles, was geschehen ist, um uns zu erlösen. Wir haben es nicht verdient, du bist ein Gott der Liebe. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du derselbe bist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Wenn du damals auf Erden Menschen gesund gemacht hast, dann kannst du das auch heute tun, wenn es dein Wille ist. Du kennst uns und unser Anliegen. Ich bitte dich, schenk uns eine neue Denkweise, einen neuen Willen. Bring unsere Gefühlswelt in Ordnung. Du bist der Einzige, der uns hier helfen kann. und wer dich darum bittet, dem sei gnädig. Und wenn dich jemand anfleht und dich bittet, schenk mir auch körperliche Gesundheit, dann kannst du das tun. Wenn es nicht geschieht, dann ist es nicht so, weil wir zu wenig geglaubt hätten, sondern dann hast du es anders beschlossen. Wir wollen dir diese Dinge vorlegen, indem wir zu dir sagen, Herr, nicht unser Wille, sondern dein Wille geschehe. Und lass alles zur Verherrlichung deines heiligen Namens dienen. So tröste du uns und schenk uns Kraft, unseren Lebensweg zu gehen. Wir danken dir, dass wir es nicht alleine tun müssen, sondern dass du uns täglich zur Seite stehst. Amen.